Ja, moin.
Hi.
Willkommen beim Tour de Kang Podcast.
Ja, freut mich.
Stell dich gerne mal vor kurz, wer du bist, was du machst, wo wir uns herkennen.
Kann ich machen. Also, ich bin Jan, 31 Jahre alt, wohne jetzt seit Oktober hier in Düsseldorf und bin neu hier zugezogen und habe dann irgendwann gedacht, ich muss mal gucken, was in der Stadt so abgeht, ob man irgendwelche Leute treffen kann, weil ich wollte jetzt nicht hier alleine versauern. Ich habe zwar ein paar Bekannte, aber irgendwie nicht in Düsseldorf, sondern eher so in der Nähe. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube bei Instagram oder rausgegangen, auf jeden Fall deine Seite entdeckt. Mhm. Und da habe ich gedacht, komm, laufen klingt gut. Gehst du mal zum Social Run am Sonntag?
Ja.
Ja.
Ja, sehr cool.
Und dann habe ich euch da quasi kennengelernt.
Ja, das ist schon lustig. Ja, zocken wir hier und machen Podcasts.
Ja, voll.
Ist für mich auch irgendwie so, irgendwie manchmal absurd, dass man immer lernt, so Leute dann kennen. Und es war irgendwie so unwahrscheinlich, sage ich mal, dass ich das starte. Also es ist ja irgendwie durch diese Fucketlist, wenn man schon bist da ein bisschen drin im Thema, bin ich so reingekommen und hatte erst so 20 Social Runs selber drauf, weil ich selber Leute kennenlernen wollte.
Ja.
Und irgendwie kam mir so an einem Tag so der Gedanke, ja, könntest du eigentlich auch mal selber organisieren. Und jetzt ist irgendwie schon, hat sich so entwickelt in letzter Zeit. Und jetzt hocken wir und haben uns über Stadtfreunde, so über die eigene Community irgendwie kennengelernt, was so ganz, ganz absurd ist. Wie,
jetzt gibt es bald vielleicht schon 3 Gruppen beim Social Run und so, weil es einfach mehr Leute werden.
Ja, hier, Janne.
Nee, sag's jetzt nicht offiziell.
Doch, es ist offiziell. Es wird danach erst rauskommen. Da musst du es jetzt eh machen.
Ja, ich muss es machen jetzt,
Es gibt die erste Fünfergruppe hier für die schnellen Profi-Sektionen bei Stadtfreunde.
Ja, angeblich wird es die geben. Angeblich wird es eine Fünfer-Pace-Gruppe geben, ich bin gestern mal gelaufen, Fünfer-Pace. Also 5 Kilometer habe ich nicht geschafft, ehrlich gesagt. Aber auch das Wetter war ein bisschen hart.
Ne? Mm.
Aber ja, die wird es geben.
Sonntag wird es auch hart. Vielleicht machen wir mal 5,20er und dann, wenn es kühler wird.
Wir einfach.
Ja.
Das wird schon klappen.
Genau.
Ja, ich muss auf jeden Fall auch Danke sagen dafür, dass du das organisiert hast, weil das ist für mich irgendwie, es ist ja gar nicht so einfach, in einer fremden Stadt irgendwie Anschluss zu finden. Und das war so einfach. Also erst habe ich nach Düsseldorf gekommen und habe geguckt, wer läuft so auf der Straße rum. Und ich dachte, fuck, ich muss mir so schnell es geht irgendwie einen Porsche besorgen und alle Klamotten gegen Leinenklamotten austauschen. Mm. Und dann war ich mit Social und habe festgestellt, es gibt auch normale Menschen einfach hier. Einfach normale, nette Fall. Menschen, mit denen man schnacken kann. Und das ist total geil.
Ja, das ist auch schön.
Ja, voll.
Ja, das ist aber auch was, was ich so jetzt festgestellt habe. Eben, wir haben schon drüber gequatscht, dass ich auch aufgehört zu trinken und so. Und ich habe mit Leni von Düsseldorfs Liebe, hatte ich auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, dass so jetzt, wo man so älter geworden ist und nicht mehr so 22 ist oder so und so, keine Ahnung, gerade im Studium, so im Erstsemester, ne, bist auf irgendeine Party und dann so nach Feuer gefragt und zack, jemanden kennengelernt. Dann Flunkyball, 5 neue Leute kennengelernt und es ging so schnell und wir hatten so, sag ich mal, große Freundeskreise irgendwie zum Teil oder Bekanntenkreise. Und so mittlerweile, jetzt auch, wo ich aus diesem Party-Ding raus bin, man eben arbeitet mehr, so, du arbeitest ja auch Vollzeit, ne?
Ja, klar.
So, dann ist es halt einfach viel, viel schwieriger, Leute zu kennen und kennenzulernen.
Ja.
Deswegen ist ja, glaube ich, eine ganz gute Alternative, so
das ein
bisschen reinzukommen. Ja.
Ja, vor allem ist das ja nicht nur Laufen, sondern was ist Volleyball-Doppelkopf. Na, gestern war ich nur kurz am Doppelkopf gucken, habe nicht mitgezockt, aber einfach nur. Und das sind ja immer die gleichen Leute. Also man automatisch baut man irgendwie.
Du hast nicht mitgespielt. Auf.
Ich kam zu spät und es war kein Platz mehr frei.
Oh.
Ich kann auch keinen Doppelkopf. Okay. Aber ich werde auf jeden Fall hingehen, ja.
Okay, und dann waren sie knallhart und durftest du nicht mehr mitspielen, oder?
Nee, ich kam gerade vom Joggen komplett durchgeschwitzt. Na, okay. Da wollte ich nicht den 9. Stuhl da noch irgendwie zwischen die Leute schieben und sagen, hey, könnt ihr mir einen Doppelkopf beibringen? Ich weiß, ihr seid nur eine halbe Stunde hier, aber beim nächsten Mal bin ich dabei.
Ja, ich war auch mal dabei. Es ist auf jeden Fall, also es ist irgendwie kompliziert, aber man kommt so nach einem Mal, kommt man rein. Aber es ist so eine, die perfekte Hürde, würde ich sagen, dass es dann irgendwie so cool ist, wenn man es dann kann. Und aber auch nicht, du musst jetzt nicht 5-mal spielen, dass du es so kapierst.
Okay.
Aber am Anfang fand ich es ein bisschen verwirrend, aber macht auf jeden Fall sehr Spaß. Und da wird es auf jeden Fall auch sehr ernst genommen mit Doppelkopf. Ist geil. Es gibt jetzt auch Turnier am Samstag, bin ich mal gespannt.
Ja, habe ich gesehen, ja.
Aber da reichen meine Kenntnisse.
Bist du dabei?
Naja, da reichen meine Kenntnisse auch nicht. Und da, das macht der Anker organisiert das ja so, ja. Ja, ich glaube, da für mich ist da nichts zu holen. Und also ich kann es auch echt einfach zu schlecht und ich glaube, da halte ich den Betrieb auf.
Da muss man, ja, ich glaube, braucht man da Übung wahrscheinlich für, ne?
Auf jeden Fall.
Ja, voll. Ja, also dienstags ist immer Doppelkopf und auch ja, mein Psychologe verabschiedet sich jeden Dienstag auch aus der Gruppentherapie mit den Worten, ich muss jetzt schnell zum Doppelkopf, wir können jetzt nicht weiterreden. Und es scheint irgendwie in Düsseldorf so ein Ding zu sein.
Geil, ja, cool.
Ja, schon ganz geil.
Genau, das ist ja auch so ein bisschen das Thema, worüber wir heute nochmal so ein bisschen sprechen wollen im Podcast, so Mental Health, Therapie, Gruppentherapie, weil ich ja auch Gruppentherapie mache. Genau, erstmal... Ja, wenn du erzählen willst, seit wann machst du Therapie, was ist da so ein bisschen das Thema, einfach erzählen, was du möchtest. Und
boah, das ist natürlich, wie lange haben wir, eine halbe Stunde maximal, das könnte natürlich den Rahmen sprengen. Ja, genau, also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir gerne drüber reden können, weil, finde ich, ein wichtiges und interessantes Thema auf jeden Fall auch. Ja, vielleicht finden wir auch irgendeine Schnittmenge. Also ich bin in Therapie gegangen vor knapp 3 Jahren aus so einem mehr oder weniger Bauchgefühl raus. Ich habe irgendwie gemerkt, ja kacke, mein Leben läuft irgendwie nicht so, wie ich damit zufrieden bin. Und ich kriege aber auch nicht hin, irgendwas zu ändern. Ich bin irgendwie in meinem Schema gefangen, lebe meinen Alltag so. Und wenn ich jetzt ein Auto ummelden muss, dann brauche ich da gefühlte 2 Monate für. Und irgendwie ist das nicht so normal. Und dann habe ich halt meine damalige Ex-Freundin kennengelernt und die war jüngst in Therapie gewesen. Die hatte ihre Therapie abgeschlossen und meinte ja, hat davon erzählt und hat jetzt nicht mir gesagt, geh doch auch mal in Therapie, sondern vielmehr so, ich dachte, ja, warum sollte ich das nicht mal ausprobieren? Ich muss mal auschecken, ob irgendwas bei mir vielleicht nicht in Ordnung ist, ob es da vielleicht Bedarf gibt. Mhm. Und dann bin ich kurzerhand in Therapie gegangen, wobei kurzerhand bedeutet ja, einen Therapieplatz zu finden, ist ja unfassbar schwierig, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht und ich dachte mir, wenn ich jetzt noch ein bisschen weniger Elan hätte, ich hatte schon wenig, dann hätte ich keine Chance, jemals einen zu bekommen. Aber habe einen gefunden.
Ja, das glaubt, das ist ja leider so ein Riesenproblem in Deutschland, dass man so Minimum 3 Monate, also ich kenne auch Leute, die 8, 9 Monate warten auf einen Platz und dann falscher Tag und irgendwie keine Motivation gehabt, bist nicht hingegangen, zack, bist wieder komplett raus und ich meine, gerade dann brauchst du es ja eigentlich am meisten, wenn du so nicht mal die Termine wahrnehmen kannst. Und das ist so ein abstruses Problem irgendwie, weil desto weniger Elan, Energie du hast, desto schwieriger fällt es dir, einen Termin auszumachen.
Ja, klar.
Das ist schon sehr hart.
Es kommt keiner klingeln und besucht dich bei dir zu Hause auf der Couch und sagt, ey, wie wär's mit einer Therapiestunde jetzt? So, das passiert nicht. Du musst echt Energie reinstecken. Da habe ich noch in Münster gewohnt und bin dann in Therapie gegangen und habe dann einfach mal, ich dachte, es gibt ja so verschiedene Therapieansätze, Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch. Und ich dachte, ja komm, wenn, dann will ich auch wirklich wissen, was los ist. Habe den tiefenpsychologischen Ansatz dann da, habe einen Therapeuten da gefunden und das dann auch verfolgt. Und das 3 Jahre gemacht und nach, erstmal so ein paar Teststunden so zueinander finden irgendwie. Und dann ging es mir irgendwann richtig, richtig beschissen. So, dann ging das eigentlich erst so richtig los, dass mir kacke ging. Vorher hatte ich halt so ein Gefühl, fuck, irgendwas ist los, ich finde keine Lösung. Aber dann wurde quasi aufgearbeitet, was in meinem Leben alles so anders gelaufen ist, als ich das irgendwie mir gewünscht hätte, vor allem als Kind. Und habe dann quasi eine Bestandsaufnahme bekommen und bin halt quasi mit einem schlechten Gefühl und einem Leben, weil wo ich nicht 100% mit zufrieden bin, in Therapie gegangen und gehe dann, ich habe es nicht attestiert bekommen so in der Form, aber mit der Depression quasi da raus. So, und dachte mir, scheiße, jetzt weiß ich, dass mein Leben beschissen ist. So, vorher hatte ich so das Gefühl.
Mit Stempel drauf.
Jetzt bin ich stigmatisiert, genau. Habe mich auch selbst stigmatisiert darüber und dachte so, ja, kacke. Ja.
Aber dann nicht aufgegeben und weitergemacht, oder?
Nee, gab für mich dann nicht keine Alternative. Also jetzt dann zu sagen, okay, ja, dann lassen wir es jetzt einfach da, belassen wir es dabei, ging dann nicht mehr ab dem Moment. Ich musste das jetzt durchziehen. Hatte auch oft die Hoffnung, dachte, ja, es kann sich gar nichts verbessern hier. Und dann wurde es aber irgendwann besser, irgendwann, wir müssen das ein bisschen plastischer beschreiben, glaube ich, ne? Richtig gut wurde es dann eigentlich mit dem Therapiewechsel. Also ich war in der tiefen Psychologie und wusste dann irgendwann, was in meiner Kindheit alles so schief gelaufen ist. In frühesten Kindheitstagen irgendwie, ich erzähle das einfach mal, das Klar, hören vielleicht gerne Leute, aber ich weiß zum Glück gar nicht, wie viele. Deswegen ist das scheißegal.
Nicht
also
eine
ich bin
Million.
Irgendwie auf die Welt gekommen als Frühgeburt, Monat oder glaube ich noch mehr zu früh, war nicht lebensfähig, bin direkt von meiner Mutter quasi entrissen worden in so einen Brutkasten rein, musste künstlich beatmet werden und habe quasi diesen Kontakt zu meiner Mutter nie gehabt und durfte mich dann irgendwie einmal am Tag besuchen und so gerade meine Hand halten irgendwie.
Oh, krass.
Und das, ich glaube ja, wenn irgendein Trauma entsteht, je früher im Leben das ist, desto heftiger sind halt die Auswirkungen. Na, wenn ich jetzt meine Mutter mal einen Tag nicht sehe, dann freue ich mich, was der so weiß. Aber damals ist das natürlich dann ein Trauma. Ne?
Klar,
und hatte halt, glaube ich, das Gefühl, halt, die Welt hat mich gar nicht willkommen geheißen. Ich dürfte eigentlich gar nicht hier sein. Keiner hat sich liebevoll um mich gekümmert. Und das hat sich dann irgendwie verfestigt und dann sind ein paar Faktoren in meiner Kindheit noch dazugekommen. Meine Mutter, ich glaube, hat sich sehr viel Mühe gegeben in meiner Erziehung, aber vielleicht manchmal falsche Entscheidungen getroffen. Eine Situation, die ich mit ihr letztens auch besprochen habe, war wohl, ich war ein kleines Kind, also wirklich kleines Kind, vielleicht nicht mal ein Jahr alt oder so, und bin auf die Couch drauf geklettert, recht hoch. Und wenn ich jetzt da runtergefallen wäre, wäre schlecht für mich gewesen. Also hätte ich mich ernsthaft verletzen können. Meine Mutter kam wohl in den Raum rein, hat das gesehen und ist nicht zu mir gelaufen und hat geguckt, dass ich nicht runterfalle, mich in den Arm genommen oder so, sondern meine Mutter hat gesagt, ey, wenn mein Sohn es schafft, da hochzuklettern, dann ist der auch fähig genug, dafür Sorge zu tragen, da sicher wieder runterzukommen. Ich vertraue dem, ich traue ihm das zu. Das Problem ist, was bei mir ankam, war nicht, ja krass, meine Mutter, die hält was von mir, die vertraut mir, die denkt, ich bin fähig, sondern meine Mutter interessiert sich einen Scheiß für meine Gesundheit. Der ist das im Zweifel egal, wenn ich hier runterfalle. Weil ich halt quasi so falsch verdrahtet war, wenn man so will.
Ja,
und das hat sich halt öfter potenziert. Also ich bin in meiner langen Leine gelassen worden oft und hatte aber das Gefühl, ja, meine Mutter interessiert sich nicht für mich. Und das hat dann ein bisschen was in mir zerrissen, so dass ich dann halt so, ja, also ich konnte als junger Bursche quasi, ich habe mich nicht mehr getraut, dem Busfahrer in die Augen zu gucken, um Hallo zu sagen, war so übelst krass introvertiert und ja, seitdem arbeite ich halt da so dran.
Ja. Ja, oh, sehr spannend. Ja. Danke, dass du das so offen teilst, auf jeden Fall.
Kann jetzt einfach so raus, ja.
Ja, aber also kann ja bestimmt viele auch relaten. So, eben, man spricht ja auch nicht mal so offen über solche Themen. Und deswegen ist das, glaube ich, immer ganz wichtig und schön. Ja.
Ja.
Aber ja, da wird die Therapie ja sehr geholfen haben, das so einzuordnen und überhaupt erstmal zu erkennen oder so. Ist bei mir auf jeden Fall immer das so. Der erste Schritt ist erstmal erkennen, so was läuft überhaupt falsch oder eben was fühle ich überhaupt. Und das ist ja gerade auch so, sag ich mal, bei Männern oft so ein bisschen das Problem, dass sie die Gefühlswahrnehmung öfters Probleme haben oder das zu kommunizieren auch dann. Ne?
Ja, man redet nicht im Alltag drüber, gar nicht.
Ja, ja. Und das ist auf jeden Fall das, was ich so bei uns in der Gruppentherapie, in der Einzeltherapie so lerne, das dann auch mal zu artikulieren, so wie geht's mir eigentlich und eben auch, dass du dann mit deiner Mutter drüber redest und so, das ist ja dann sehr wichtige, große Schritte vermutlich. So, ne?
Ja, wollen wir gucken, ob wir da Überschneidungen, Gemeinsamkeiten finden irgendwie, weil das Thema Gruppentherapie wollten wir ja, glaube ich, jetzt so ein bisschen beleuchten. Ne? Wie läuft das so bei dir da ab? Ich glaube, du hast im Podcast schon drüber gesprochen, deswegen.
Ja, nee, aber also so, ja, also erstmal war es, also eben, ich meine, in der Suchtberatung mit ungefähr 8, 9 anderen suchtkranken Menschen, die meisten haben Alkohol als Sucht, vor allem die Jüngeren, das ist relativ interessant, sind so mehrfach abhängig, also Tabletten, Cannabis, Alkohol, Kokain, Spielsucht.
Was für ein Alter sprechen wir da bei den Leuten?
Das geht, also in unserer Gruppe ist eigentlich alles vertreten, das geht so bei 20 los, bis 60, 65 oder so, also ist echt. Und das ist so, glaube ich, das, was so auch den größten Wert hat, dass so viele unterschiedliche Menschen bei uns so in der Gruppe sind. Und alle haben so das gleiche Problem. Also alle können so die gleichen Sachen relaten. Man kennt sich irgendwie so gefühlt in- und auswendig nach ein paar Monaten, weil alle haben irgendwie gleiche Themen. Ne? Mhm. Also so, das muss man gar nicht unbedingt mit Alkohol zusammenhängen, aber es ist echt krass, dass eine Person vor einem sitzt, die total anders ist, die ganz andere Werte vertritt, egal ob jetzt politisch oder egal was.
Ja.
Und trotzdem hat man so die gleichen Probleme und ist so.
Man könnte meinen, man wäre die gleiche Spezies irgendwie, ne?
Ja. Ja, und das finde ich halt sehr krass und man kann halt da, glaube ich, so ehrlich sein wie sonst nirgendwo. Also da ist so, also so, also ich kann mal von meinen Freunden auch sehr ehrlich sein und alles sagen oder von meiner Freundin oder so, aber das ist nochmal eine andere Ehrlichkeit, weil das ist so, man versucht gar nicht irgendwie was schön zu reden oder irgendwie drumherum, weil das merkt die Gruppe sofort und sagt sofort, stopp, so. Hier verherrlichst du komplett und so, das weißt du auch. Also man macht es auch gar nicht. Das ist echt krass. Das war am Anfang so ab und zu mal, also dann ist einmal so das Wort Bierchen oder so, dass man das so runtergestuft hat, so ne, rausgerutscht und so, stopp, so hier nicht so. Ne, das ist so, du hockst hier nicht, weil du mal irgendwie ein Bierchen zu viel getrunken hast, sondern du hockst hier, weil du halt 20 Biere zu viel getrunken hast. Und das ist, was mir auf jeden Fall so ein krassen Mehrwert gibt an Gruppentherapie. Ja, wie ist bei dir? Wie läuft das so ab?
Ja, ähnlich wie du auch beschreibst, ne? Also man hat unterschiedlichste Probleme irgendwie, glaubt man zumindest zu haben. Dann erzählen alle von ihren Problemen und nach einigen Stunden merkt man, okay, naja, basically haben wir eigentlich alle die gleichen Probleme. Vielleicht irgendwo anders angesiedelt. So. Wir haben auch welche mit Suchtproblemen, aber andere halt irgendwie, ja, wo das Selbstvertrauen zu gering ist, dass sie sich nichts zutrauen oder einen Perfektionismus irgendwie leben oder irgendwie sowas halt, ne? Mhm. Aber was wollte ich gerade sagen? Irgendwas hast du gesagt, wo ich nochmal drauf eingehen wollte.
Was so die Vorteile von so einer Gruppentherapie für dich sind.
Ja, voll, ne? Du kannst natürlich offener reden und du kannst halt auch einfach, es wird anderthalb Stunden über das Thema geredet und das kannst du natürlich, man im Freundeskreis, klar, kann man da auch seine Gefühle zeigen und offen reden, aber man möchte natürlich auch nicht so viel Raum einnehmen, ne? Vor allem, wenn das jetzt ein Thema für, ich glaube, jeder, ob in Therapie oder nicht, hat ja irgendwo ein gewisses Thema. Also es ist ja keiner 100% mit sich im Reinen. Aber wenn ich jetzt so ein großes Thema habe, dass ich sage, ich muss in Therapie gehen, dann möchte ich natürlich in meinem Freundeskreis auch nicht diesen Raum dafür einnehmen. So, das würde ja, das kann man mal machen, aber ich finde das gerade halt geil, dass du in der Gruppentherapie dann halt auch hingehen kannst. Und jetzt können wir einfach 2,5 Stunden in dieser Gruppe über das Thema reden und keiner ist genervt. So, weil das ist jetzt eh das Thema hier, ne?
Ja, sollte im Freundeskreis eigentlich auch niemand sein, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und,
aber man möchte ja diese Schwere vielleicht nicht immer da reintragen, weißt du? Also klar, du hast schon recht, das ist in der Regel unproblematisch, aber irgendwie, ich habe da ein paar ein bisschen Hemmnisse. Ich will dann, wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin, eher eine lockere Zeit haben, ne?
Ja, verstehe ich. Ja, und da wissen auch alle ja genau die Themen und manchmal weiß man aber selber noch gar nicht genau, dass das auch das Thema von einem ist. Und ich habe so manchmal so Sitzungen, so gehe ich hin und denke so, ach, heute ist ein Tag, komm, ich habe eigentlich gar nicht so Lust und eigentlich geht es mir auch heute total gut und heute kann mich nichts aus der Bahn werfen. So. Und das sind die Sitzungen, wo dann irgendjemand fängt, was so an zu erzählen von, was weiß ich, eben was aus der Kindheit und was weiß ich, mit Geschwister oder was weiß ich. Und auf einmal hittet es einen komplett und man erkennt, krass. Das ist bei mir eigentlich genauso. Und das ist eigentlich das Wertvolle, weil ich glaube, da würde ich in der Einzeltherapie oft gar nicht drauf kommen auf manche Themen. Mhm. Weil man kriegt halt so das, die Probleme der anderen wiedergespiegelt und findet sich dann selbst halt auch darin.
Ja, vor allem, was ich halt finde in dieser Gruppentherapie, also ich glaube, Einzeltherapie ist auch super, super wichtig, also dass man mal bei sich genau hinschaut, wenn man dann merkt, man hat irgendein Problem. Aber in dieser Gruppentherapie, ich habe das halt auch häufig, dann erzählt da jemand von seinem Problem und du merkst, es ist echt, der hat da dran zu knabbern, der hat da echt ein Problem und ich sitze da einfach nur 2 Meter weiter und denke mir, Junge, so, es ist doch alles okay, du musst nur einmal verstehen, dass alles okay ist, so gefühlt, weißt du, dass man einfach den mal schütteln will und dann merkt man halt irgendwie, na gut, das wird bei mir wahrscheinlich nicht anders sein. Also ich überinterpretiere halt irgendein Problem, was ich habe, aber ich müsste wahrscheinlich gar nicht so ein großes Thema draus machen. Kann ich das jetzt an einem Beispiel festmachen? Ja. Schwierig irgendwie.
Ich finde genau das ist ja auch das Gute, dass die Leute einem das dann aber auch sagen zum Teil. Also oder so sagen, so ey. Weil man hat so voll, ich habe auch manchmal so krasse so Zweifel bei manchen Sachen, so, nee, so, du guckst doch gerade auf dich, ist doch alles gut und das läuft doch und das und dann wirst du so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt. Aber auch genauso andersrum, wenn man manchmal in Stratosphären unterwegs ist, was komplett Quatsch ist, da wird auch manchmal reingegrätscht so, und jetzt chill mal, so ist das nicht und nimm mal wieder Zeit für dich und gönn dir mal eine Auszeit oder so. Und dann
ja, hast du das viel so, dass man da bei dir auf die Bremse treten muss? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Grenzen war, glaube ich, schon mein ganzes Leben lang ein Thema. Also gerade mit so Alkohol habe ich dir wöchentlich mehrfach überschritten so. Ja. Also ich war immer der bis 6 Uhr, 7 Uhr, immer der Letzte, der noch am Start war. Manchmal war es sogar so weit, dass ich dann alleine in der Altstadt geblieben bin und einfach mit anderen Leuten weitergetrunken habe, die ich so kennengelernt habe, weil ich damit halt noch nie so ein Problem hatte, sag ich mal, Leute kennenzulernen. Vor allem nicht im Suff natürlich, ne? Da gibt es ja eh keine Hemmung. Und das war da schon immer ein Problem, dass ich da schon immer overgepaced bin und dann war der Alkohol weg und quasi noch mehr Energie da. Und da muss ich auf jeden Fall auch aufpassen. So eben, siehst es ja so ein bisschen an den Projekten momentan, so Stadtfreunde, Tour de Kang jeden Tag ein Reel, ich schreibe gerade meine Masterarbeit.
Da gibt es noch so eine kleine Liste mit 100 Punkten, die man abarbeiten will. Ne?
Da gibt es noch die Fuck-It-List mit 100 Punkten. Guck mal, ich habe ohne Spaß, die hätte ich gerade vergessen zum Beispiel. Also weißt du so, ich hatte gerade auch dieses T-Shirt-Projekt im Kopf und Fuck-It-List habe ich so, denke ich gerade, momentan nicht dran, so seit zwei Wochen oder weißt du, so mäßig. Und
aber macht ihr, also erdrückt dich das auch selber, dass bei dir gerade so viel abgeht? Also man könnte ja von außen meinen, das ist alles schön und es läuft auch alles gut, aber es ist auch manchmal krass.
Also ich habe auf jeden Fall zu wenig Zeit für alles, so das ist es. Und bei mir ist auf jeden Fall ein Thema, dass ich dann immer zu viel mache und so. Da muss ich auf jeden Fall auch drauf schauen, so warum ist das so?
Ja.
Das ist mir immer nicht so zu 100% klar, sage ich mal. Aber das Ding ist einfach momentan, dass ich da schon sehr, sehr aktiv drauf achte, dass ich mich da irgendwie nicht übernehme und mir irgendwie Freiraum schaffe. Ich glaube, momentan ist es ein bisschen am Eskalieren, aber mir geht es einfach sehr gut, weil das halt alles Sachen sind, die mir mega viel Spaß machen.
Ja.
Und ich muss nichts davon machen, das ist alles freiwillig. Und zum Beispiel, ich hatte noch nie einen Job, sage ich mal, der mir so richtig krass viel Spaß gemacht hat. Wo ich so richtig für gebrannt habe. Da habe ich dann halt einfach die Zeit abgesessen und dann war gut, wenn Feierabend war. Und ich hatte auch Jobs, die waren okay so, ne? Aber halt, keine Ahnung, man geht halt hin zum Arbeiten und ist okay und ich verdiene mein Geld und alles toll. Und das sind jetzt aber Sachen, für die ich hocke da bis nachts um zwei und überlege mir welche Sachen und freiwillig, ohne dass ich, ich kriege ja null Euro momentan noch, ne? Jetzt ist halt so die Idee, das umzusetzen, dass ich damit auch Geld verdienen kann. Ich habe zum Beispiel auch heute einen Vertrag unterschrieben mit Urban Sports, dann kriege ich für den Social Run noch ein bisschen Geld und ich kann ihn trotzdem kostenlos anbieten. Und das sind halt so Sachen, ich brenne da richtig für und das ist so das erste Mal, dass ich so Projekte habe, wofür ich so brenne, die mir viel geben. Und deswegen denke ich halt, okay, so ich muss das machen, weil das so mein Ding ist, aber
okay, ja, solange es Spaß macht, ist es, fühlt sich das wahrscheinlich ja nicht anstrengend an, aber wenn es halt irgendwann mal nur Druck ist, ist wahrscheinlich, dann läuft man wahrscheinlich Gefahr, dass es dann irgendwie auch schwer werden kann, ne?
Auf jeden Fall, und das wird irgendwo früher oder später drauf rauslaufen, also
hast du eine Strategie, wie du dann damit umgehst?
Nö.
Okay.
Ja, einfach ständig reflektieren, ständig draufschauen, versuchen angeln zu gehen, versuchen nichts zu machen, früher schlafen zu gehen, Sport zu machen, da kann ich meinen Kopf komplett ausschalten, wenn ich Sport mache. Einfach das so ein bisschen auf verschiedene Sachen zu legen, weil wenn ich sage, ich gleiche das nur mit Sport aus, dann ist das ja auch im Endeffekt auch wieder was Extremes so zum Teil.
Ja,
und dann bist du verletzt und dann klappt das nicht mehr, dann brauchst du was anderes, aber keine Ahnung. Ist auch die Fuck-It-List, das halt hilft da schon, weil da sind viele Punkte drauf, also ich habe mir bei jedem Punkt was gedacht quasi, also zum Beispiel jetzt bei 15 Bücher lesen, will ich aktiv in mein Leben einbauen, dass ich regelmäßig lesen kann und das ist jetzt passiert, also es ist einfach automatisch, dass ich abends nochmal 15 Seiten lese oder so und da kann ich noch ein bisschen abschalten, da hänge ich nicht vor einem Handy.
Aber hast du es nicht auch, dass du abends 15 Seiten liest und dann fallen dir die Augen zu und am nächsten Tag liest du die gleichen 15 Seiten wieder, weil du schon nicht mehr weißt, was drin stand?
Und ich lese dann auch nicht, also ich zwinge mich dann auch nicht. Ja. Also wenn ich merke, ich bin so in meinen Gedanken und bin in diesem einen Projekt, dann lese ich auch nicht.
Okay.
Aber es gibt schon Nächte, wo ich dann manchmal wach liege und so das nochmal genau zerdenke. Aber es ist halt wichtig, da so Strategien zu entwickeln, dass es halt einfach nicht zu viel wird. Und ich versuche das halt auch auf ja, mit anderen, also zum Beispiel Anker macht er jetzt Doppelkopf so, da bin ich so eigentlich komplett raus. Volleyball, ja, machen wir beide so ein bisschen, ne? Mal so, mal so. Und das sind halt einfach so die Ziele, dass ich so Sachen abgeben kann, gut.
Aber ich finde das auch geil, also einfach mal runterzuschreiben, so ein paar Sachen, die, wo man irgendwie Bock drauf hat. Ne? Also ich habe gefühlt auch schon so viele Sachen ausprobiert, so total random einfach. Und mir so Druck gemacht, ja, du musst jetzt das können, du musst jetzt das machen. Mhm. Jetzt aktuell ist es bei mir auch dieser Film, dass ich versuche, ganz, ganz, ganz viel Sport zu machen. Aber das nehme ich auch gerne hin, weil ich denke, es ist ja auch gesund, wenn ich da jetzt eine Routine habe und ich mache es ein bisschen zu viel. Schlimmste, was passieren kann, dass ich mich irgendwie verletze oder so. Aber wenn ich es nicht übertreibe, geht's schon. Ja, aber das so ein bisschen mit so kleinen paar Zielen zu verknüpfen, ist gar nicht schlecht.
Mach eine Fucketlist.
Ich bin dabei, ich überlege gerade.
Ja, also ich kann dir auch gerne nochmal helfen oder so.
Wie lange hast du dir das gesetzt? Also von dem Punkt, wo du die fertig geschrieben hast, bis die muss erfüllt sein? Was war der Zeitraum?
Zu kurz. Aber ich habe mich einfach um ein Jahr vertan auch. Also,
wie du
es glaubst. Ich habe einfach das falsche Jahr aufgeschrieben.
Was ist denn normal? Also hättest du gesagt 3 Jahre
also,
oder was?
Also es gibt
oder?
Da... Also das Vorgehen ist quasi so, du nimmst dir eine, also es wird viel mit so Deadlines auch gearbeitet, also man macht so Verträge zum Beispiel mit sich selber.
Damit ja, das habe ich gesehen, dass du beinahe der AfD hättest Geld spenden müssen, weil du Masterarbeit nicht geschissen bekommst. Aber
ja, hat, aber ja, es hat okay. geklappt.
Ja, ja, zum Glück.
Ja, aber was heißt Glück? Es ist, ich wusste es ja. Ich weiß, wenn ich einen Vertrag mit mir mache und ich muss Geld an die AfD spenden, dann werde ich es bis dorthin machen und ich werde dann auch nicht was... Das war auch ein realistisches Ziel. Wenn ich jeden Tag ein bisschen was mache, dann kriege ich dieses Ziel hin.
Ja, ja.
Ich hätte aber gar nichts gemacht, das weiß ich. Ich hätte gar nichts gemacht, hätte ich den Vertrag nicht gehabt.
Mhm.
Und so wusste ich, okay, morgen kommt der Kollege, dann bin ich 2 Tage komplett raus. Heißt, ich muss heute nochmal 4 Stunden intensiv so alles vorbereiten, dass ich Montag, Dienstag den Rest machen kann. Ja. So im Notfall. Ne?
Ja, ja.
Zack, hat geklappt. Und genau, so fängt man so ein bisschen an. Also man muss jetzt nicht einen Vertrag dann mit sich machen, aber man kann sich so eine interne Frist jetzt ohne Bestrafung, also ganz normal 48 Stunden setzen und sagen, okay, das müssen aber auch 48 Stunden sein, wo ich auch mal gut Zeit habe. Jetzt nicht die ganze Zeit, aber man muss schon viel Zeit dafür investieren, überlegen, okay, was sind meine Ziele im Leben? Dann gibt es verschiedene Kategorien, wie Sport, so Selbstverwirklichung, so eben Psyche, so Mental Health-Themen.
So hast du die Liste auch unterteilt oder was in Kategorien oder ist es?
Ja, es gibt so Kategorien, das ist nicht streng danach. Es sind einfach so, ich habe mir überlegt, was will ich sportlich machen? Okay, ich will Halbmarathon auf jeden Fall mal rennen, ich will mit dem Fahrrad so crazy shit machen.
Ja.
Und da habe ich mir mal so 7 Sachen mit Sport aufgeschrieben. Ist aber auch so ein bisschen durcheinander und dann halt aber auch so finanzielle Sachen, die ich so ein bisschen erreichen möchte. Auch so einfach mal so, ich weiß gar nicht wie viele Monate, nicht im Minus sein. Bin jetzt auch gespannt, weil ich glaube es sind 10 Monate, heißt ich muss im Februar, nee ab November darf ich nicht mehr im Minus sein eigentlich.
Ab bis November und dann bist du fertig oder was? Oder?
Nee, aber dann sind es nur noch 10 Monate bis zum Ende der Fucketlist.
So, okay, ja gut.
Heißt, wenn ich in irgendeinem Monat im Minus sein werde.
Ja, dann ist es dann gerissen in dem Moment.
Dann habe ich die Fucketlist verkackt. Dann musst
du kurz vor Ende des Monats noch ein bisschen Pfand holen.
Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Aber das Stand jetzt komplett unrealistisch, sage ich ja ganz ehrlich, weil mit den ganzen Projekten wird ja noch viel mehr Minus dazukommen erstmal. Aber das kann man auch immer, ja, jetzt weiß ich es wieder. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Ja, ihr könnt übrigens spenden. Ja, okay. Aber ich
okay, sorry, jetzt habe ich, wir haben uns wieder vertieft. Okay.
Nee, perfekt, aber ich will das nur mal zu wissen, weil ich habe auch angefangen, ich dachte, ja, komm, so 100 Sachen aufschreiben kann ja ganz geil sein. Und dann bei den ersten 10 Sachen war dann so, ja, 30 Tage jeden Tag Yoga machen auf jeden Fall, dann 30 Tage jeden Tag goldene Milch trinken und 30 Tage gefühlt jeden Abend Buch lesen. Da hatte ich ganz viele, die müssen jetzt nicht nur 30 Tage sowas gewesen sein, aber dass ich gesagt habe, ey, ich schreibe einfach nur irgendwelche Routinen, die ich gerne hätte, auf. Das kann es ja nicht sein. Also ich kann ja jetzt nicht von diesen 100 Punkten 20 Sachen aufschreiben, die ich jeden Tag machen wollen würde. Das ist ja zu eintönig. Also das schreit ja schon danach, dass es nicht funktionieren wird.
Das ist natürlich das Mindset, mit dem man reingeht. Okay. Also ich kann ja erstmal sagen, dass diese 30-Tage-Challenges, das sind die auf jeden Fall die schlimmsten Sachen.
Okay.
Also man denkt so, ja, 30 Tage Yoga, 30 Tage das, 30 Tage das. Ja. Aber wenn du davon 10 Sachen hast, dann sind das ja quasi schon mal 10 Monate am Stück. Man kann natürlich mehrere Sachen gleichzeitig machen. So Yoga, Meditation habe ich jetzt gemacht, das hat sich eh angeboten. Also es ist hart. Und wenn du dann bei Tag 27 es vergisst, dann bist du ja wieder bei 0.
Ja, man muss auch ehrlich sein, logischerweise.
Man muss ehrlich sein. Also Fucketlist ist maximale Ehrlichkeit. sonst macht das keinen Sinn. Genau, aber nochmal so ein bisschen zum Ablauf. Also man schreibt sich diese 100 Punkte auf und dann überlegt man sich, in was für einem Zeitrahmen ist das quasi realistisch, das zu machen.
Ja.
So, was für einen Zeitraum könnte ich es schaffen, so, wenn man schon so gut Gas gibt, sage ich mal. Also nicht übertrieben krass, aber so den Zeitraum halbierst du durch 2 und das machst du dann. Und das ist halt so, dass du da wirklich...
Das ist dann aber krasser Druck.
Ja.
Gibt es da irgendeine, so ein Backup, wenn der Druck zu groß wird? Weil es kann ja auch, wie gesagt, ungesund sein, wenn du jetzt 3 Monate vor Deadline bist und plötzlich hast du aber noch 8 Sachen offen.
Ja, also...
Oder 18.
Es wird natürlich auch mit Druck gearbeitet.
Ja,
also ich funktioniere unter Druck am besten und da muss man natürlich so unterscheiden im gesunden Druck, wie jetzt zum Beispiel mit der AfD, mit dem Vertrag, mit dem Methodikteil. Das ist für mich extrem gesunder Druck, weil allein, wo ich den Vertrag schon aufgeschrieben habe, habe ich mich schon befreit gefühlt, weil ich wusste, in 7 Tagen ist es vorbei mit dem Methodikteil. Ah. Ich kann ihn rausschicken und es ist so 5,5 Monate, bevor ich die Masterarbeit abgeben muss, kann ich einem Freund schon einen Methodikteil schicken. Das habe ich früher nie im Leben geschafft. Da habe ich alles rausgeschoben und hatte dadurch viel höheren Druck, weil ich immer dachte, fuck, ich muss noch machen. Da habe ich es nie gemacht, war immer gestresst.
Ja.
Und das nimmt krassen Druck von mir runter im Endeffekt. Und so, ich habe momentan kein Problem damit, die Masterarbeit, also ich habe da keinen Bock drauf und ich hasse es trotzdem. Aber so, es war früher richtig schlimm, die Bachelorarbeit zum Beispiel zu schreiben, die Hausarbeit in so Krise. Und irgendwie habe ich da jetzt nicht so ein Problem, weil ich weiß, ich krieg's easy hin, ich mache peu à peu, Schritt für Schritt. Und so Sachen, die ich halt gelernt habe mit der Fuck-It-List, so diese Kontinuität. Ich mache einfach immer wieder ein bisschen was, ich bleibe dran und ich, auf keinen Fall bin ich da mal 2 Monate komplett raus. So. Meinetwegen mal 2 Wochen oder so.
Aus der Liste, ja, okay.
Und das auch so mit Sport ist das auch so. Und dann ist aber auch nicht so dieses komplett ungesunde, ich übertreibe es wieder komplett, sondern es ist also eher so ein Mittelmaß. Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt auch wieder 2 Wochen viel zu viel gegessen und jetzt habe ich wieder einen Cut gemacht und jetzt ist es wieder besser und ich nehme wieder ein bisschen ab und da geht es dann auch wieder so mit sich, so nicht so hart zu sein, aber das widerspricht natürlich dem Druck, den man sich dann selber setzt. Ja, möchte ich
sagen, also sich nicht so hart zu sein, die ganze Liste ist ja darauf ausgelegt, dass man schon recht hart mit sich selber ist, auch wenn die Dinge natürlich eigentlich alle gut tun sollen, aber ja, okay.
Ja, man muss es halt so framen, dass der Druck einem hilft. Aber das ist halt Typsache, ne?
Ja, klar.
Es kann sein, dass du vielleicht gar nicht so gut so mit dem System zurechtkommst.
Es kommt halt wahrscheinlich darauf an, was für ein Ziel du aufschreibst. Und wenn ich jetzt aufschreibe, so und so viel Yoga machen, okay, ja, ist klar. Aber wenn ich jetzt aufschreibe, irgendwie was, wo ich... ich habe ja gesagt, ich habe mir eine Zeit lang ein bisschen Musik gemacht und dann habe ich die Lust daran verloren und dann aufgehört. Und wenn ich mir jetzt aber aufschreiben würde, ey, ich will... da das und das machen, dann müsste ich, der Druck wäre schon wieder super unangenehm, weil, keine Ahnung, ich müsste mir dann wieder Vorwürfe machen würde, ich bin nicht gut genug da drin, ich kann nicht so gut lernen oder was auch immer. Also das wäre so eine Sache, wo ich, naja, egal, aber das ist ja auch so ein Ding aus der Therapie, dass man einfach irgendwie Sachen, die man im Kopf halt einfach aufschreibt, dass einem das super hilft. Also klassischerweise natürlich so To-Do-Listen schreiben, aber auch wenn man einmal irgendwas hat, was einen beschäftigt, wenn man das einfach aufschreibt, dann man hat ja vielleicht mal Angst davor, das aufzuschreiben und man denkt, ja, dann steht es schwarz auf weiß da, dann ist es offiziell ein Problem und nicht nur irgendwo in meinem Hinterkopf, aber es ist ja dann auch aus dem Kopf raus.
Ja, also so Ziele aufschreiben, das ist unfassbar. Ja. Das ist eben die Liste, die hängt bei mir. Und ich würde am liebsten, ich habe den letzten Punkt noch, den habe ich auch noch nicht aufgeschrieben, ich würde am liebsten 100.000 Euro Umsatz machen bis nächstes Jahr im August. So, das traue ich mich eigentlich gar nicht auszusprechen.
Hast du gerade.
Habe ich gerade, ja. Und das ist, eigentlich wäre das am liebsten mein Punkt 100. Und wenn ich jede Woche viele Shirts verkaufe, dann ist das sogar gar nicht so, ist trotzdem unrealistisch.
Ja.
Aber wenn man so ein Ziel hat, das ist was ganz anderes. Weil man schiebt auch mit dem Musikmachen, muss ich gerade dran denken, weil dann hat man keinen Bock und dann hört man einfach auf. Und dann so, ja, ich mach nochmal, wenn ich wieder Lust habe. Und dann kommt es aber nicht mehr wieder.
Ja, ja.
Und wenn du aber konstant dran bist, das heißt nicht jeden Tag 3 Stunden, reicht ja auch jede Woche eine halbe Stunde, dann hat man auf einmal wieder diesen Erfolg und auf einmal kriegst du einen Übergang irgendwie anders hin oder lernst so einen neuen Skill.
Ja,
und dann hast du 2-mal keinen Spaß gemacht und dann ist man wieder drin. Das ist auch so bei meinen Projekten, dann läuft das irgendwie kacke. Niemand interessiert es, keine Ahnung, da kommt niemand und Geld sowieso nicht und krank viel Aufwand und dann nochmal 2-mal und auf einmal klappt es und es hat sich alles gelohnt oder so. So, ich habe dir gerade eben erzählt, dass mich hier von Omas gegen rechts für das T-Shirt bringen, ja, hat mich diese Villa angerufen auf dem Weg und hat mich jetzt zum Picknick eingeladen. Und das war so ein Moment, wo wirklich der ganze Stress so von heute, alles weg. Gelohnt, ja. Sibylle hat mich zum Picknick eingeladen. Das ist, geil. Das ist so jetzt schon für mich so eine Story, da denke ich in 10 Jahren noch dran.
Weil das ist es doch auch eigentlich. Ich meine, das ist alles sehr zielfokussiert, aber es geht ja eigentlich gar nicht so sehr um die Ziele, sondern um wie nennt sich das? Hä? Das Wort ein P, wie heißt das nochmal? Wie? Nicht poetisch, sondern
philosophisch.
Ja, ohne, ja, ich meine, ist ja egal. der Weg ist das Ziel halt, ne?
Ja.
Aber so ist es halt, ne? Oder das, was man auf, was man dahin erlebt halt, ne?
Mhm. Auf jeden Fall. Das ist es. Und das ist aber auch krass schwer, rauszufinden, was will ich überhaupt? Und was macht mich überhaupt glücklich? Und das ist so bei mir auf jeden Fall ein Hauptthema.
Das kriegst du dadurch auch raus, oder?
Bitte?
Das kriegst du doch durch diese Liste auch raus, oder?
Ja, aber also...
Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, ja, Yoga, cool, war jetzt ein Horrormonat mit dem ganzen Yoga, aber dann weißt du doch, das ist nichts für mich. Oder du sagst, ja, geil, mach ich jetzt immer wieder, oder?
Ja, es hilft auf jeden Fall, aber es ist auch nicht, dass ich jetzt genau weiß, was ich will. Also es ist trotzdem ein Riesenproblem. Okay. Also weil ich zum Beispiel jetzt auch diese ganzen Projekte, wenn ich dann eben zu viel Stress kriege so irgendwo, dann bin ich auch so, dann bin ich also alleine laufen im Volksgarten, dann bin ich da eigentlich voll glücklich. Und ich denke, eigentlich bin ich jetzt gerade am glücklichsten. Und dann, ja,
Marathonläufer werden.
Ja, aber dann musst du da jeden Tag wieder trainieren und dann ist auch wieder stressig. Ja. Oder jetzt, wo Sibylle anruft, denke ich, ja, das ist es. Und dann den Tag davor habe ich es aber jetzt irgendwie nicht gedacht. Es ist voll schwierig, das zu greifen. Und das ist aber bei mir eh nochmal jetzt auch dadurch, dass ich halt nüchtern wurde, fängt mein Leben nochmal so, also was heißt nicht bei Null an, aber ich habe nochmal bei Null angefangen. Was interessiert mich überhaupt wirklich? Was will ich überhaupt machen? Wer bin ich eigentlich überhaupt? Und so, für was stehe ich eigentlich? Und mit wem möchte ich eigentlich Zeit verbringen? Und in was für einer Art möchte ich eigentlich überhaupt arbeiten? Und ich weiß jetzt immer noch nicht, ob ich so die Selbstständige dann, ob das vielleicht auch der krankeste Pain ist einfach. Und ich viel lieber eigentlich beim WDR chillen würde, so sage ich mal, und meine Stunde runter, also will ich nicht, aber das sind einfach so Gedanken, die dann kommen, aber eigentlich will ich mit Sibylle picknicken und dann ein T-Shirt verkaufen mit Omas gegen rechts und irgendwie ein bisschen Geld spenden.
Das klingt auch nach einem Plan schon mal.
Das ist ein Plan, ne?
Also ich glaube, das ist sowieso so ein Ding, vor allem glaube ich auch in unserer Generation, diese Frage, was will ich wirklich, man kann die sich so oft stellen, man kriegt die nicht beantwortet. So, man will irgendwas, ich will jeden Tag irgendwas und übermorgen sind es aber andere Dinge und ich glaube, das wird sich nie ändern, dass ich irgendwann sehr schnell von irgendwas gelangweilt bin, was anderes machen will, was Neues erleben will. Man hat einfach so viele Möglichkeiten, so viele Eindrücke, ne? Vor allem jetzt hier und in unserer Situation halt, ne? Ja, aber wenn man zumindest weiß, wer man sein will, was für welche Werte man stehen will, wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, dann ist man schon einen ganz schönen Schritt weiter.
Mhm. Ja. Eben, wenn man auf diesem Weg halt schon ist, das bringt ja einem schon extrem viel. Und dann
zum Beispiel, ich würde mir auch meine Liste aufschreiben, oder ich habe es schon aufgeschrieben, ich will 1000 Meter Kraulschwimmen am Stück. Ich gehe regelmäßig schwimmen und 1000 Meter ist so das, was ich mache, aber ich kann überhaupt nicht kraulen, ich bin viel zu blöd dafür, ich schluck das halbe Becken dann. Und das mache ich jetzt natürlich auch nicht, weil ich dann sagen will, ja, ich habe 1000 Meter gekrault, sondern weil ich einfach Bock habe, regelmäßig zu schwimmen. Und wenn ich wüsste, ich kann 1000 Meter Kraul schwimmen, dann bin ich einfach plötzlich auch ein ganz guter Schwimmer geworden.
Auf jeden
Fall. Und das ist bestimmt auch gesund und so. Und
das ist es ja. Also ich habe lustigerweise auch 1000 Meter Schwimmen drauf, aber nicht kraulen.
Okay, ich habe es nicht abgeguckt. Also.
Nee, aber lustig, weil eben, es geht nicht darum, diese 1000 Meter zu schaffen. Ja. Es geht darum, regelmäßig schwimmen zu gehen. Man wird Spaß daran finden. Mir macht Schwimmen zum Beispiel nicht so krass Spaß. Und wenn man es öfters macht und besser kann,
easy,
das ist geil. Man ist einfach geil für dein restliches Leben, wenn du gut schwimmen kannst. So.
Ja.
Und dann gehst du ins Schwimmbad und chillst so, weiß ich, da weißt du, mit irgendjemandem rum. Und dann sagst du, ja, ich gehe mal kurz schwimmen. Dann gehst du da 30, 40 Minuten einfach ballern und nicht zwei Bahnen. Also ich konnte nicht mal eine Bahn richtig schwimmen. So.
Ja, gut.
Und es ist einfach geil jetzt. So.
Ja. Weißt du, hast du schon gemacht?
Ja, ich hab's gemacht. Und es war geil. Und ich kann jetzt besser schwimmen und keine Ahnung, ich kann heute bestimmt mal so 20 Bahnen irgendwie ziehen. Ja. Weil ich dann auch, das ist auch wieder sowas mit der Angststörung, was ich dann. Da habe ich so Angst, so wenn ich mitten im Wasser, weißt du, kommt so was Unnötiges in meinen Kopf rein.
Ja.
Und jetzt weiß ich das nicht so. Und ich bin auch das erste Mal, weil ich dann im See schwimme.
Ja.
So, ne, so, also so draußen in der Natur. Und bin ich einmal durch den ganzen See, so richtig weit. Und ich dachte, what the fuck, krass, dass ich das jetzt kann. Das könnte ich mit Angststörung
hätte
ich
nicht davor gerannt oder so.
Ja, ja, und das ist einfach so geil. Und dann eben darum, dann geht es nicht um die 1000 Meter, sondern. Man weiß
das, was man bei den 1000 Metern wird, selber halt.
Ja. Und irgendwie weiß man es oft selber gar nicht, was, wenn man sich die Punkte aufschreibt. Man denkt sich zwar was, das ist jetzt so, das hört sich so spirituell an, aber irgendwie habe ich wirklich Punkte, wo ich denke so, Alter, krank, dass ich mir die aufgeschrieben habe und die haben mich jetzt hierher geführt. Und als ob ich es gewusst hätte, aber ich habe es irgendwie, glaube ich, nicht gewusst. Aber vielleicht habe ich es doch gewusst im Unterbewusstsein.
Ja.
Und das ist voll geil, deswegen macht euch eine Fuck-It-List.
Voll. Ich habe das jetzt auch mit dem Schwimmen, ich mir gedacht, da komm, ich will das machen. Dann, wenn ich Homeoffice habe, habe ich halt festgestellt, mein Tag startet irgendwie nicht so richtig. So stehst du auf, fängst mal an zu arbeiten, aber irgendwie kommst du nicht aus der Bude raus. Das ist nicht so dieser harte Cut. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann nutzt du die Tage vor der Arbeit schwimmen zu gehen, um das zu machen. Habe ich jetzt ein paar Mal gemacht und dann habe ich irgendwann festgestellt, habe mich so reflektiert und dachte so, Alter, du gehst vor der Arbeit schwimmen. Ich erinnere mich noch früher, ich habe irgendwie diesen einen Film geguckt hier, Illuminati oder Sakrileg oder so und ja, hier mit Tom Hanks, diese Filme, wo okay. der, ne, sind, auf jeden Fall, der ist in dem Film, da erinnere ich mich noch daran, ich das als Kind gesehen habe, bevor ganz früh morgens schwimmen gegangen. Und da dachte ich so, was eine unrealistische Scheiße. Welcher Mensch steht denn extra früher auf, um vorher noch schwimmen zu gehen vor seiner Arbeit? Also, und dann habe ich festgestellt, jetzt sehe ich irgendwie dieses unrealistische Szenario von dieser Hollywood-Rolle, die irgendwie geschrieben wurde, plötzlich machst du das einfach auch.
Das ist so geil.
Krass. Also wie krass eigentlich, ne? Das also bin ich stolz drauf auf jeden Fall.
Da kannst du sehr stolz drauf sein. Also.
Auch wenn ich es jetzt nicht forever mache, vielleicht irgendwie irgendwann das wieder einschläft. Aber ich hatte auf jeden Fall jetzt mindestens schon mal diese Phase, wo ich das mache.
Ey, und das merkt sich so dein Gehirn auch. Und dann fällt es dir auch immer die anderen Male leichter. Ja. Dann ist man 2 Monate wieder raus, aber du kommst dann viel schneller wieder rein und so. Also.
Das hilft, ja. Ja. Ja, und man kämpft halt auch ein bisschen an seinen Ängsten, wie du schon gesagt hast. Ne? Also eine große Angst, habe ich eben schon gesagt, ist bei mir so introvertiert sein oder irgendwie Sozialphobie. Aber das will ich mir einfach nicht, also ich will nicht introvertiert sein. Ich will nicht sozialphobisch sein, weil das einfach Schwachsinn ist. Irgendwie so aus meiner Wahrnehmung kann ich mir das nicht durchgehen lassen. Und ja, jetzt bin ich schon das zweite Mal in eine fremde Stadt gezogen, wo ich so gut wie niemanden kenne. Bin zu irgendwelchen Events hingegangen, wo ich niemanden kannte und dann dachte ich mir auch, ah, wie unangenehm, jetzt gehst du da hin und jetzt sind da 30 Leute vielleicht und alle sind schon Grüppchen, du sitzt da an der Seite und kommst vielleicht 2 Stunden lang mit niemandem ins Gespräch und bist dann voll der Außenseiter so. Aber wenn einmal, dann habe ich mir gesagt, ja, und selbst wenn das so ist, das kann ja passieren, ist ja nicht schlimm. Und push mich immer wieder in die Situation und siehe da, man kommt doch ins Gespräch und das ist, ja, also man lernt halt super viel irgendwie seine Ängste irgendwie zu bekämpfen. Ne? Und jetzt hier da, habe schon jemanden hier kennengelernt. Wir sitzen jetzt hier irgendwie vor so einer
Podcast.
Kamera, machen einen Podcast. What the fuck? Ja, Podcast war auf keiner Liste von mir, aber kann ich jetzt auch schon abhaken.
Ja, kannst du aufschreiben und durchstreichen.
Mach ich, ja, safe. Das ist auch nicht schlecht. 100 Sachen, die man schon gemacht hat, aufschreiben und durchstreichen.
Das ist auch gut.
Das ist meine Fuckliste, ja.
Das ist auch so, so kannst du so Tagebuch oder so machen, weißt du, so zack, so für so positive Sachen oder so.
Ja, ja. Auch nicht schlecht.
Okay.
Okay. Ja, wild. Von einem Thema aufs nächste gesprungen.
Ja, war doch interessant.
Wir haben einen Punkt auf deiner Fucketlist
gearbeitet. Jetzt machen wir deine Fucketlist.
Ja, ich werde dir nachberichten, was du gewonnen
hast. Stark. Danke dir.
Ja, vielen lieben Dank dir.
Und dann, macht euch eine Fucketlist. Werdet nüchtern, keine Ahnung. Kommt zur Stadt, Freunde. Peace out.
Geht schwimmen, Feierabend.
Geht schwimmen.